ARD.
SWR Kultur. Essay.
Vorwort. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Was für eine Idee. Ich schreibe dir heute diesen Brief. Er wird dich niemals erreichen. Ich schreibe ihn trotzdem. Nur an Tote kann man solche Art Briefe schreiben. Ins Ungefähre genau. Ich sitze in Frankfurt am Main. Ich gehe durch die Wohnung. Ich halte die Uhren der Zeit an. Ich schließe die Augen. Ich kehre zurück. Wann? Ich bitte dich, wann ist es gewesen? Wann genau haben wir uns zum letzten Mal gesehen im Leben, Mama? Ich glaube, 43, ich war Soldat, ich kam von der Front, ich kam auf Urlaub, ein deutscher Gefreiter der Fallschirmtruppe, ich kam von Monte Cassino zu euch nach Berlin. Es muss Juli gewesen sein, oder war es schon Anfang August? Eichkamp jedenfalls blühte, es leuchtete hochsommerlich, ein paar Häuser waren schon kaputt, Dachschaden, sagte man damals, und blickte kritisch nach oben. Ich weiß, dass ich einen Benzinkanister voll Olivenöl für euch mitbrachte, aus Süditalien. Fett war damals ein großes Glück, obwohl ich mich an glückliche Urlaubstage dann nicht erinnern kann, es lag Untergang in der Luft. Fuhr ich noch einmal zum Zoo, ging ich ins Café Wien, sah ich noch einmal Gründgens im Schauspielhaus, man roch das Ende, ich spürte, das Reich zerfällt, der Tod schleicht schon durch Berlin, wir werden uns niemals wiedersehen, ade und dahin, ihr Lieben. Tatsächlich seid ihr dann auch auf ganz erbärmliche Weise zugrunde gegangen. Im Frühjahr 45 seid ihr irgendwo zwischen Potsdam und Lenin verendet, wie, ich weiß nur aus den wenigen Notizen, die Papa in seinem Taschenkalender hinterließ, dass ihr bei der Schlacht um Berlin Richtung Westen zu fliehen suchtet. Warum Nazis seid ihr nie gewesen? Papa war auch nie in der Partei. Er hätte einen blütenweißen Entnazifizierungsbescheid bekommen später, aber so seid ihr ja immer gewesen, ratlos, hilflos wie große Kinder, sterbendes Kleinbürgertum, das nichts mehr begreift. Einfach absurd. Ihr habt die Eichkamper Reste in zwei Koffern zusammengepackt, das Bessere, Wertvollere, das euch nützlich schien unterwegs, ein paar Goldsachen, Schmuck, das festliche Silberbesteck, ein paar Damastdecken und Bettzeug natürlich. Ihr habt euch damit zu Fuß auf den Weg gemacht Richtung Westen, irgendwo vor Kloster Lenin hat euch dann die Rote Armee überrollt. Sie hat euch die Koffer natürlich abgenommen. Die Rotarmisten haben euch dann laufen lassen. Wohin? Ich weiß nur, liegen geblieben, verhungert, verkommen. So sind die Leute ja massenhaft damals gestorben, in und um Berlin. Es sind mir davon zwei Gräber am Wannsee geblieben. Nur sie, lass ruhen. Und ich, liebe Mama, ich bin nach dem Urlaub natürlich nach Cassino zurückgekehrt. Ich habe den Winter 43-44 nur wenige hundert Meter unter dem Kloster in einer Felsspalte verbracht. Ich hockte von ein paar Zeltplanen abgedeckt mit meinem Karabiner zwischen zwei mächtigen Felsbrocken. Es tobte damals die letzte Materialschlacht der Alliierten um diesen strategisch entscheidenden Punkt. Es war ein Feuerorkan, die Amerikaner bombardierten das Kloster dauernd aus der Luft, und wenn ihre Flugzeuge abgedreht hatten, setzte ihre Schiffsartillerie ein, die vor Gaeta in der Bucht von Nettuno lag. Der Feuersturm brach niemals ab, zerfetzter Fels, zerbombter Stein, der Berg von Cassino zerbröselte richtig zu Staub, trotzdem war mein Adlerhorst nicht ohne Reiz. Der Winter war mild, schon im März lag manchmal ein märchenhaft mediterranes Licht über dem fernen Meer, Italien ist schon ein Traum. Ich kannte es nicht. Ich kann auch nicht sagen, dass ich gedarbt hätte. Für uns Fallschirmjäger gab es die Verpflegung des fliegenden Personals, eine kreisrunde Scheibe Coca-Cola, eine halbe Flasche Sekt und 6 Zigaretten zusätzlich zu den Normalrationen. Ein Kurier brachte das immer des Nachts. Manchmal war auch Feldpost dabei von euch. Ich habe damals viel Rilke und Hölderlin gelesen, lyrisches, hymnisches, das erhebt. Das ging so ein halbes Jahr. Allerdings am Karfreitag 44 hat es mich dann getroffen, zweimal. Ich will das nicht näher beschreiben, ich will nur festhalten, wenn es wirklich ans Sterben geht, ist es so schlimm eigentlich nicht. Man stellt sich den Heldentod meist viel schrecklicher vor, als er ist. Jedenfalls erschossen zu werden, ist so übel nicht. Man spürt nur einen dumpfen Schlag im Leib, man spürt keinen Schmerz. Es hatte mich ein amerikanisches Maschinengewehr erwischt, einmal am rechten Oberschenkel, einmal am Bauch. Die Bauchdecke wurde nicht zerrissen, nur aufgeschlitzt. Immerhin, es dauert gut 5 Sekunden. Bis man überhaupt etwas merkt. Es wird dann langsam warm, eine angenehme, feuchte Wärme zieht sich fast zärtlich den Leib herunter, man badet in seinem eigenen Blut, tiefdunkelrot, und erst sehr viel später stellt sich langsam ein schneidender Schmerz ein, aber normalerweise ist man dann ja schon tot. Mama, was tue ich? Wohin bin ich geraten? Was ist das dunkle Loch der Vergangenheit? Kann man es überhaupt überbrücken? Ist es nicht Wahnsinn, was ich versuche? Was ist der Mensch? 1943 in Eichkamp, der letzte Gruß, die letzte Umarmung, auf Wiedersehen und so weiter. Gibt es ein Wiedersehen nach dem Tode? Es ist unfassbar. Ich habe es nachgezählt. 36 Jahre ist das jetzt her. Wir schreiben das Jahr 1979. Eine ziemlich fantastische Zahl von damals gesehen. Tote können sie schon gar nicht entziffern. Ich werde jetzt 60, na ja, ich will dir eigentlich nur sagen, du, ich lebe immer noch. Ich habe das alles überstanden, das und noch etwas mehr. An einen jungen Israeli. Damals in Tel Aviv, in der Dizengoff Street, im Haus ihrer Eltern. Damals, lieber David, es ist fast 12 Jahre her und ich kam als Neuling. Ich kannte ihr Land nicht, war ratlos und unsicher natürlich. Ich kam doch aus Deutschland, also Henkerland, Mörderland. Ich kam in das Land ihrer Väter, das eben wieder einmal einen Krieg hinter sich hatte, viel Neuland den Touristen zu bieten hatte. Damals also, nach diesem einen Abend meiner Lesung in der Hirschbibliothek, habe ich sie im Kreis ihrer Familie nicht richtig erkannt. Sie hielten sich auch zurück. Sie deuteten zwar an, dass sie auch schrieben, doch was besagt das? Längere Rede ist es meist nicht wert. In ihrem Fall habe ich mich getäuscht. Ich räume das ein. 10 Jahre sind im Leben eines jungen Schriftstellers entscheidend. Sie sind jetzt Anfang 30. Sie haben inzwischen 2 Bücher geschrieben, 2 Romane, die hier in Deutschland fast mehr Aufmerksamkeit fanden als bei Ihnen. Sie tragen sich mit dem Gedanken, aus Israel auszuwandern. Wohin ist noch unentschieden? Sie fragen mich nach Deutschland. Ihre Eltern kamen einmal aus Berlin. Zu Ihrer Idee der Auswanderung möchte ich nicht Stellung nehmen. Das müssen Sie mit sich selber ausmachen. Ich kann Ihnen nur andeuten, was Sie hier erwarten würde, wenn. Ich darf auch voraussetzen, dass Sie mit Deutschland die Bundesrepublik meinen. Immerhin sollten Sie zur Kenntnis nehmen, dass die Welt heute den Vorzug 2er Deutschlands hat. Ein Deutschland hat zwar einmal die Juden ermordet, aber von heute aus richtig gesehen sind das nur die Deutschen der Bundesrepublik gewesen. Ich mache Sie also zunächst darauf aufmerksam, dass es gleich nebenan noch ein Deutschland gibt, das nie etwas mit dem Hitlerfaschismus zu tun hatte. Es ist für Auschwitz nicht verantwortlich, es ist ganz ohne Schuld und versteht sich auch so als das bessere Deutschland moralisch uns weit voran. Ich meine, das muss für Sie von Interesse sein. Ich rate Ihnen also sehr, sich zunächst einmal in der DDR umzusehen. Es wäre ja möglich, es könnte ja sein. Ich sage es Ihnen vorweg, ein so makelloses Deutschland kann ich Ihnen nicht bieten. Bei uns in der Bundesrepublik ist alles verzwickter. Loblieder auf die Republik dürfen Sie nicht erwarten. Eigenlob stinkt, sagten wir früher. Heute würde ich sagen, die Demokratie ist ihrer ganzen Natur nach etwas Unvollkommenes. Dies hier ist ein kompliziertes und schwieriges Land, aber gemessen an der Vergangenheit, aus der es kommt, ist es erstaunlich gut geraten. Es gibt, glaube ich, heute keine guten und schlechten Völker in der Geschichte. Es gibt nur gute und schlechte Verhältnisse, unter denen sie leben, und wenigstens das kann ich Ihnen zusichern. Die Verhältnisse hier haben sich radikal geändert. Es gibt natürlich immer noch schreckliche Deutsche wie nicht. Es gibt aber das Deutschland, das einmal der Welt den Schrecken einjagte, nicht mehr. Man kann sagen, welch ein Gemeinplatz. Wohl wahr, aber für mich, lieber David, bleibt diese innere Veränderung der Deutschen das eigentliche Wunder. Nichts war vorherbestimmt. Alles hätte auch anders kommen können. Nirgendwo stand geschrieben, dass uns unsere zweite Republik besser gelingen müsse als die erste, wenn man bedenkt, aus welcher Schande und Schuld dieses Land kam. Genau wie 1918 musste die Demokratie als Folge der Niederlage erzwungen werden. Die siegreichen Alliierten haben sie per Dekret der Militärbefehlshaber einfach befohlen. Diesmal aber ging es gut. Im Felde total besiegt. Mit dieser blutigen Erfahrung fing alles an. Die Deutschen haben aus ihrer unglücklichen Geschichte gelernt. So etwas braucht natürlich seine Zeit. Der Umgang mit der Freiheit muss geübt, gelernt werden. Die Demokratie muss sich in Krisen bewähren. Wir sind da noch nicht durch, aber der Lernprozess jetzt ist doch nach 30 Jahren so vorangeschritten, dass ich auch in Ihrem schwierigen Fall zusichern kann, kommen Sie, auch als Jude brauchen Sie Deutschland nicht mehr zu fürchten. Ich rate Ihnen, sich zunächst in München, in Hamburg oder Frankfurt umzusehen. Das Beste für einen jungen Intellektuellen Ihrer Art wäre natürlich Berlin. West-Berlin ist heute ein deutscher Sonderfall für Feinschmecker der Politik von delikatem Reiz. Manche meinen, es sei der einzige Ort in Deutschland, wo man leben könne. Na ja, sie werden jedenfalls von dem engstirnigen preußischen Mief der alten deutschen Untertanengesellschaft hier nichts mehr finden. Im Gegenteil, sie werden auf eine merkwürdig kosmopolitische, bunte, vielsprachige Gesellschaft stoßen. Türken, Pakistani, Perser, Araber, der halbe Balkan logiert hier, von den Kindern Südeuropas gar nicht zu reden. Genug fast komme ich mir schon wie die Frankfurter Tourismuszentrale vor. Schön und zauberhaft ist Germany Now. Come and discover, lieber David, davon kann natürlich gar nicht die Rede sein. Als Reiseland ist die Bundesrepublik ohnehin nur von bescheidenem Reiz. Ich kann mir zwischen Sizilien und Finnland schönere Ziele vorstellen und genauer betrachtet. Hinter den strahlenden Hochhausfassaden unserer neuen Städte stecken natürlich Probleme und Konflikte massenhaft. Wohlstand macht ja nicht glücklich. Er produziert Schmerzen ganz neuer und sehr verzwickter Art. Man kennt das aus Schweden. Ich kann Ihnen kein glückliches Land in Aussicht stellen. Ich kann nur zusichern, das alte Deutschland, aus dem Ihre Eltern einmal in den 30er Jahren fliehen mussten, das Land der bornierten, engstirnigen Kleinbürger, das einmal Heinrich Heine mit Recht hasste, deutsch-national arrogant und völkisch beschränkt, brauchen Sie nicht mehr zu fürchten. Heinrich Manns berühmter Untertan ist heute auch in die DDR ausgewandert. Sehen Sie, das ist wieder etwas, das den einen selbstverständlich, mir aber immer noch staunenswert ist. Das blauäugige, blondzopfige Mädchen, das jahrhundertelang tatsächlich das gebärfreudige Bild deutscher Weiblichkeit bestimmte, war schon 10 Jahre nach Hitler verschwunden. Wo ist es eigentlich geblieben? Die Veränderungen könnte man bis ins Anatomische nachweisen. Der junge germanische Siegfried mit Schillerkragen, kurzen Hosen und Scheitel, der immer etwas nach Leder roch, leicht schwitzend von Gehorsam und Leibesertüchtigung. Er ist längst gestorben, die verspätete Nation hat nachgeholt. Sie werden gerade unter der deutschen Jugend auf ein buntes, ziemlich zerzaustes Völkchen stoßen, das nicht mehr zu unterscheiden ist von der in Tel Aviv oder Amerika. Süße Anarchie bestimmt die Szene. Deutsch mag vielleicht ein Hauch von tierischem Ernst sein, mit dem man sich hierzulande in diese Anarchie hineinwühlt. Diese unsere Jugend ist eigentlich nicht jung. Sie strahlt wenig Hoffnung, schon gar keine Fröhlichkeit aus. Ihre Sympathie mit dem Abgrund hat Tradition. Untergang ist immer unsere tiefste Lust gewesen. Das war bei den Romantikern nicht anders als bei Wagner. Die Jugend von Marx und Coca-Cola hat man gesagt, es kommt da bei uns noch ein Hauch von Selbstzerstörung hinzu. In der Kunst zu leben ist jedenfalls unsere junge Generation nicht fortgeschritten. Immerhin ist sie sehr produktiv. Die Kulturszene wird von ihr bestimmt. Ich glaube, es hat noch nie eine Generation in Deutschland gegeben, die sich so jung, so lautstark und schön artikulieren konnte, vom Protestsong bis zum jungen Film. Wir damals waren da viel verklemmter, wir schluckten alles, die heute schreien alles raus, lauthals. Das Letztere soll psychologisch gesehen auf jeden Fall gesünder sein. Lieber Darfi, sind das nun doch zu einladende Ansichtskarten geworden. Sie müssen es selber prüfen. Nur auf eine Schwierigkeit will ich noch hinweisen. Ihr Judesein wird Sie natürlich auch hierher begleiten. Wirklich zu Hause fühlen werden Sie sich hier trotz aller Veränderungen in der Bundesrepublik nicht können. Aber wem sage ich das? Als Heimat wage ich Ihnen nicht, mein Land anzubieten. Dazu war alles zu schrecklich damals. Über Auschwitz wird niemals Gras wachsen. Es soll es auch nicht. Ein Rest von Fremdheit, Angst in der Tiefe wird sie hier manchmal einholen. Die Vergangenheit wirft ihre Schatten immer noch. Auf Antisemitismus aber werden sie hier wenig stoßen. Eher das Gegenteil ist im Augenblick die deutsche Gefahr. Es kann keine Rede davon sein, dass sich das Verhältnis zwischen Deutschen und Juden normalisiert habe. Aber es wäre auch falsch zu sagen, die Deutschen hätten aus ihrer Vergangenheit nichts gelernt. Auch das braucht seine Zeit. Jetzt, nach 30 Jahren, ist etwas in Bewegung gekommen. Innerlich. Die Deutschen begreifen nicht nur, was war, sie nehmen es auch an als ihre Sache. Holocaust war ein Signal. Einschub, als der Krieg zu Ende war. Ich will mich erinnern, ich will zurück. Es könnte zu leicht verloren gehen. Es könnte vergessen werden für immer. Das soll nicht sein. Was ist, kann man nur aus seinen Anfängen verstehen. Geschichte ist wichtig, auch in unserem Fall. Ich sage also, damals ganz am Anfang dieser Geschichte war in Deutschland wie bei der Weltschöpfung nichts. Ich erzähle vom großen Nichts, aus dem wir kamen. Warum kam ich überhaupt zurück? Es ist so gewesen. Wir hatten 2 Nächte, 3 Tage im Lager Tuttlingen gestanden. Übergabe an die Franzosen hieß das damals. Wir froren, wir hatten Hunger. Des Abends kamen Frauen an den Stacheldraht, nahmen Pellkartoffeln aus ihren Schürzen, schoben sie heimlich durch den Draht. Es gab schmutzige, gierige Finger, die nach den Kartoffeln griffen. Wir fraßen alles so rein in uns, auch die Kartoffelschalen. Am nächsten Tag sah ich meine Studentenstadt wieder. Sie hieß Freiburg im Breisgau. Sie war weg, weggebombt, sagten wir damals. Ich trete noch näher heran, ich erinnere mich ganz genau. Es ist jetzt 10 Uhr morgens, ich gehe wieder durch die Bahnhofstraße. Ich bin ein Heimkehrer, abgerissen, schäbig, die schäbige Abgerissenheit deutscher Obergefreiter. Ich bin damals 26 gewesen, als alles begann. Die Gasmaskentrommel klappert, die Schaftstiefel hallen, sinnlose Schritte, wohin? Die Stadt ist weg, ist verbrannt, ist ausgekohlt, vertan und niedergemacht, ein Totenhaus. Wer erinnert sich? Es standen damals nur noch Ruinen in Deutschland. Freiburg, das einmal geblüht und geleuchtet hatte, war eine Gerippestadt. Häuserreste, Reste von Wänden, von Fußböden, von Zimmerdecken. Man konnte in aufgerissene Wohnungen, in abgebrochene Treppenhäuser sehen. Vieles schwebte. Dann all die Kaminstümpfe. Schornsteine haben ja diese merkwürdige Zähigkeit zu überleben. Ganz Freiburg, das Schöne, bestand nur noch aus Trümmern, aus Brandgeschmack und Schornsteinstümpfen. Die Stadt war richtig runtergemacht, geplündert, gebrandschatzt, wie im 30-jährigen Kriege. Tabula rasa, sagten wir damals. Die Leichen lagen noch unter den Trümmern im Kellergeschoss. Das Münster stand etwas beschädigt. Warum? Warum kriegen Kirchen immer Überlebensrechte? Es muss wohl so sein. Es regnete, es war kalt und nass, Novemberregen 45. Wer will das heute hören? Ich fror, ich hatte Hunger, einen wütenden Hunger, der schwach und zittrig machte. Ich ging zu dem großen Mietshaus am Martinstor, wo meine Studentenbude war. Gewesen war, müsste ich von heute her sagen. Ich hatte die Miete weiter bezahlen lassen aus Berlin, aber ich kam nicht die vielen hohen Treppen des alten Hauses empor. Ich fühlte nur Schwäche in den Gliedern, in den Knien vor allem. Die Beine würden zusammenklappen wie Taschenmesser. Ich sackte ab, ließ mich nach unten rutschen. Unten am Hauseingang war eine Bäckerei. Ich schlich hinein, setzte mich auf eine Kiste, sagte zu der Verkäuferin, ich bin der Student von damals, der Heidegger-Student, Sommer 1940, erinnern Sie sich nicht, ich habe hier damals gewohnt, ich habe so einen wahnsinnigen Hunger, geben Sie mir ein paar Brötchen ohne Marken, bitte. Das Mädchen gab sie mir schließlich, zögernd, misstrauisch, beinahe verächtlich, immerhin. Ich biss und kaute und starrte so vor mich hin, damit begann nämlich damals das Leben kauend. Es hatte niemand mehr mit mir gerechnet hier in der Stadt. Mein Ende, mein braver Soldatentod, war längst einkalkuliert. Es gab mein Zimmer nicht mehr, ein anderer wohnte jetzt dort. Die Wirtin öffnete misstrauisch die Wohnungstür. Sie blickte mich fremd und starr an, wie versteinert. Sie hatte die großen Augen, sehr alter Dackel, Augen, die am Rande rötlich verlaufen. Sie sagte, Jesses Maria, Sie leben ja noch, das kann doch nicht sein. Und war doch so. Es gab meine Sachen nicht mehr, mein Geld war weg, meine Kleider, meine Bücher, meine Freunde verschwunden. Es war eben gar nichts mehr da damals. Tabula rasa. Ich war wie Beckmann, aber wusste es nicht. Also, es ist nichts als ein schönes sentimentales Gerücht, wenn man heute immer sagt, wie waren wir doch damals voller Freude, voller Hoffnung und Aufbruchsstimmung, Hitler überlebend in Deutschland. Damals, ganz am Anfang, konnte ich mir so großartige Gefühle einfach nicht leisten. Ich war 39 zusammen mit anderen Kommunisten in einen Hochverratsprozess verwickelt gewesen. Ich hätte jetzt als ODF gehen können. Opfer des Faschismus hatten gewisse Vorrechte und Aufstiegschancen. Ich aber war wie betäubt. Ich dachte an gar nichts, schon gar nicht ans Weiterkommen. Ich war nur davongekommen wie alle und suchte, so durchzukommen wie alle, mehr nicht. Ich habe eine Weile auf dem Bau gearbeitet, habe Grundstücke entrümmert. Entrümmern war damals der große Job. Ich habe Steine geschleppt, Ruinen eingerissen, Wände zerhackt. Einmal bin ich dabei mit dem Fußboden, den ich aufhackte, samt Schaufel und Pickel, in die Tiefe versackt und lag eine Weile im Keller auf Steinen, etwas benommen. Ich habe mich dann wieder hochgerappelt. Im Walde, dem schönen Schwarzwald, habe ich Holz gesägt, dann durch die Straßen gekarrt, dann schön klein gehackt, in einem Hinterhof zu Haus. Zu Haus ist natürlich auch übertrieben. Es war eine Bude zur Untermiete. Es war eben alles mehr ein Körpergefühl ganz am Anfang. Ein Gefühl in den Händen, ein Brennen von Schwielen und Blasen. Es gab ein Gefühl im Magen, das ziehend und stechend war vom Hunger. Und eins in den Beinen, das nur schwer war vom Stehen. Mein Gott, was hat man doch damals gestanden vor den Türen der deutschen Verwaltung. Viel mehr als heute die in der DDR. Es gab Türen, die zu Brotmarken und andere, die zu Kartoffelmarken, zu Bezugsscheinen für Spinnstoffe und Briketts führen sollten. Meistens waren sie geschlossen. Der Umtausch in Reisemarken war eine besondere Prozedur. Man konnte 100 Gramm Fleischmarken, wenn man sehr lange stand, in Reisemarken umtauschen und damit dann essen gehen, wenn man die Fett- und die Kartoffelmarken dazu hatte, auch in Reiseausgaben. Ich weiß, das alles klingt etwas komisch und wunderlich heute. Heute wird das niemand mehr glauben. Es klingt wie aus der Steinzeit und ist doch einmal gewesen. Ich kann es aus mir nicht entfernen. In mir ist das alles geblieben. Nein, ich kann also nicht nachträglich Kränze flechten, die Zeit der schönen Armut preisen, wieder aus Schutt und Schuld das Neue wuchs. Ich kann nicht sagen, das Land hat mich aufgenommen und wie dann alles anfing, sich regte und neues Leben spross aus den Ruinen damals, den Bekannten, so wäre es wohl richtig historisch gesehen, doch so war es nicht für mich. Ich fühlte nur öde und leere, tiefe Erstarrung. Traurigkeit holte mich ein, Melancholie. Ich trauerte um all die Toten, all die Ermordeten und Hingeschlachteten. Man erfuhr das erst jetzt genauer. Man hörte das Wort Auschwitz. Ich kannte es nicht. Ich hatte es nie gehört. Man sah die ersten Bilder der Lager, sah alles in kaltem Entsetzen und wusste, das meint auch dich. Es wehte ein eisiger Wind durch die Straßen der Stadt, so um Weihnachten. Es läuteten Glocken vom Freiburger Münster, aber nicht für mich. Ich fühlte mich damals todtraurig. Ich dachte, warum bist du zurückgekommen? Ich dachte, nie mehr wird es das geben, Deutschland zu Hause, ein Land für dich. An einen DDR-Kollegen. Lieber Dr. H., als ich Sie das letzte Mal anzurufen versuchte, war es fatal. Mein bescheidener Versuch vom S-Bahnhof Friedrichstraße aus misslang. Es entstand eine peinliche Situation. Obwohl Ihre Wohnung nicht einmal 3 Kilometer entfernt liegt, war Ihre Stimme kaum zu hören. Fisteldünn klang sie. Es war, als wenn ich mit Wladiwostok zu telefonieren versuchte, russisch. Es knackste auch dauernd im Apparat. Und Sie riefen mir beinahe entrüstet zu. Hören Sie denn nicht das Knacksen? Es geht nicht. Etwas ist nicht in Ordnung hier. wohl wahr, muss ich heute bestätigen. Damals lief nämlich bei Ihnen die Biermann-Affäre auf Hochtouren. Ich hatte nur nicht einkalkuliert, wie tief diese Affäre ging in Ihrer intellektuellen Republik. Sie alle waren ziemlich verängstigt. Ich habe mich schnell verabschiedet, ich habe gleich aufgelegt und kam mir, wie gesagt, etwas dumm vor hinterher. Es war mein letzter Versuch. Ich will Sie nie mehr in diese Verlegenheit bringen, telefonisch. Immerhin, wenn ich jetzt zurückdenke, wie oft bin ich früher bei Ihnen gewesen, Passierschein für Ost-Berlin, fast immer fuhr ich in diesen 20 Jahren dann auch zu Ihnen raus in die Schönhauser Allee, wo Sie in einer Querstraße Ihre Villa haben, ein bisschen alt, ein bisschen still, nirgendwo lebt man ja so ruhig wie in den abgelegenen Straßen Alt-Berlins. Und natürlich, nirgendwo kann man als Schriftsteller mit einem solchen Minimum an Produktivität ein solches Maximum sozialer Sicherheit einhandeln als in Ihrer Republik. Das ist ja das Schöne am Sozialismus bei Ihnen. Die eigene Rechnung geht immer zu Lasten der anderen. Das Kollektiv trägt. Wer trägt denn uns im Westen? All unsere Gespräche in fast 20 Jahren, sie begannen meist literarisch, Sie sind ja ein Kenner der europäischen Literatur, ein Fachmann vor allem des französischen Surrealismus, gut ausgewiesen durch viele exzellente Übersetzungen, später dann Ihre Bemerkungen zur kulturpolitischen Lage, Ihre Klagen, was alles so wieder einmal verhindert worden sei durch Bürokraten, Sie schilderten das nicht ohne Witz und heiteren Sinn für den Surrealismus im real existierenden Sozialismus. Sie konnten hier oft von beißendem Sarkasmus sein. Sie sind ein viel zu feinnerviger Literat, um nicht mit einer ganzen Palette melancholischer Witze zu reagieren. Trotzdem habe ich nie daran gezweifelt, dass Sie Kommunist sind. Ich meine das nicht nur als Bürger dieses Staates. Sie glauben unverändert an die Überlegenheit der Idee. Irgendwann kam dann auch bei Ihnen, wenn auch eher verschämt, nicht so dröhnend laut wie bei Biermann, der eine klassische Satz, aber der beste Staat ist es doch trotz allem, sie lächelten dabei etwas verlegen. Lieber Dr. H., beide deutsche Staaten sind jetzt 30, sie sind in die Jahre gekommen, ich will den Ihren nicht in Frage stellen, ich will ihm kein Härchen krümmen, nicht einen einzigen Stein von der Mauer trage ich heimlich ab. Ich meine nur, nach gut einer Generation getrennter Erfahrungen muss einmal die Frage erlaubt sein, woher nehmen Sie und die Ihren eigentlich die Legitimation für diesen tollkühnen Satz? Das Prinzip Hoffnung in Ehren, das einmal die Idee des Kommunismus entflammte, es ist eine wunderschöne Idee, dass durch Abschaffung des Privateigentums, durch Vergesellschaftung aller Produktionsmittel, das Reich der Freiheit immer verhießen nun wirklich beginnen werde. Wir verfügen heute aber auch über das Prinzip Erfahrung. Die Erfahrung beider Staaten sagt, die Theorie des Marxismus-Leninismus war ein Irrtum. Sie hat jedenfalls auf deutschem Boden keine einzige Hoffnung von einst erfüllt. Es sind keine wundersamen Produktivkräfte der Wirtschaft durch Vergesellschaftung frei geworden. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist der Staat nicht abgestorben, wie von Marx versprochen. Im Gegenteil, er ist zu einem gigantischen Monopolbetrieb aufgebläht, der alles lähmend beherrscht. Es ist die Gleichheit nicht entstanden, sondern eine Gesellschaft neuer Hierarchien und Privilegien. Es ist statt Befriedung ein gewaltiges Militärsystem entstanden. Es ist statt Befreiung im Marxismus Leninismus ein kompletter Polizeistaat aufgebaut worden, dessen Agenten- und Spitzelsystem absurde Blüten treibt. Und das Seltsamste ist, trotz dieser totalen Verstaatlichung der Macht wirkt dieser Staat merkwürdig schwach. Er ist sich nach 30 Jahren noch nicht einmal seiner eigenen Bürger sicher. Er hat vor ihren leisesten Regungen Angst. Ein Buch, ein Gedicht, ein Pamphlet, ein Interview mit abweichender Privatmeinung, schon beginnt dieser Staat um seine Sicherheit zu zittern. Warum ich das alles so direkt und deutlich hier sage, weil wir Intellektuellen doch alle einmal an diese linke Utopie der Befreiung geglaubt haben. Die Utopie taugt aber nichts, der Traum war falsch. Das Prinzip Erfahrung hat mich eines anderen belehrt, soll ich es nun die sozialdemokratische Lösung nennen. Ich glaube jedenfalls, dass das Gesellschaftssystem, das wir in der Bundesrepublik aufgebaut haben, das effizientere ist. Es ist offener, es ist natürlicher, es entspricht unserem Verständnis Verständnis von Demokratie mehr. Wenn der Fortschritt einer Gesellschaft darin besteht, das größtmögliche Maß an wirtschaftlicher Stabilität mit dem größtmöglichen Maß an persönlicher Freiheit in eine sinnvolle Balance zu bringen, so scheint mir dies hier eine fortgeschrittene Gesellschaft. Sie ist nicht perfekt, sie hat ihre ungelösten Probleme und dunklen Punkte, aber sie ist offen, also entwicklungsfähig. Es lohnt, sie zu verbessern, und immerhin, sie hat für über 60 Millionen Menschen heute eine Lebensform geschaffen, die große Anziehungskraft ausübt, weit über die deutschen Grenzen hinaus. Offen gesagt, lieber Dr. H., die hehren Transparente von gestern interessieren mich nicht mehr. Ob man diese Bundesrepublik nun als kapitalistisch abqualifiziert wie bei Ihnen oder ob man sie wie Franz Josef Strauß auf dem Marsch in den Sozialismus sieht, große Worte von einst, was steht denn dahinter? Mein Prinzip Erfahrung plädiert für eine offene Gesellschaft, die sich selbst dauernd kontrolliert. Die Errungenschaften der bürgerlichen Revolution von 1789 dürfen wir nicht preisgeben. Hinter Montesquieu und seine Theorie der Gewaltenteilung dürfen wir einfach nicht zurückfallen. Das mag sich abstrakt anhören, ist aber höchst konkret gemeint. Was nützt uns denn ein Sozialismus, wenn er in der tyrannischen Gestalt eines absoluten Souveräns auftritt? Die Macht darf kein Souverän sein. Sie muss in einem System komplizierter gegenseitiger Kontrollen möglichst begrenzt werden auf Zeit. Dass die Kontrolle der Regierung durch das Parlament bei uns nicht sonderlich gut ist, räume ich ein. An die Stelle der parlamentarischen Kontrolle ist aber weitgehend die durch die Presse die öffentliche Meinung getreten. Heute sind es die publizistischen Medien, die die Mächtigen kontrollieren. Die Macht der Medien ist keine bürgerliche Illusion. Wie viel Minister hat bei uns die Presse in 30 Jahren zu Fall gebracht? In Amerika hat die Presse Präsidenten gestürzt. Und das ist gut so. Die Macht muss sich auf die Finger sehen lassen. Sie ist nicht souverän, sie ist nur auf Zeit delegiert. Es gehört weiter zu meinem Prinzip Erfahrung, dass das private Gewinnstreben in der Wirtschaft nichts an sich Böses ist. Im Gegenteil, es ist ein mächtiger Hebel zur Entfaltung ökonomischer Produktivkräfte. Wir haben das ja gleich nach der Währungsreform erlebt. Erhards Sprung in die freie Marktwirtschaft war damals der Motor, der dann das sogenannte Wirtschaftswunder in Gang brachte. Wenn die große Sowjetunion nun schon seit 60 Jahren vergeblich versucht, Amerika wirtschaftlich einzuholen, so liegt es wieder daran, dass sie das private Gewinnmotiv verteufelt. Es muss natürlich kontrolliert, sozial gebremst und auf sehr viele Gruppen, die untereinander konkurrieren, verteilt werden. Zu einem potenten Unternehmertum, das ich bejahe, gehören genauso potente Gewerkschaften, die dafür sorgen, das berühmte soziale Netz immer fester und fester zu knüpfen. Die Gewerkschaften müssen sehr mächtig sein. Vielleicht nicht so allmächtig wie heute in England, wo nichts mehr geht im Land ohne sie, aber vielleicht so mächtig wie in Schweden. Nur wenn das berühmte Gleichgewicht zwischen Kapital und Arbeit ungefähr ausbalanciert ist, funktioniert das System für alle. Das ist es doch, was ich meine. Alle müssen alle in der Schwebe halten. Zugegeben, es entsteht so ein ziemlich verzwicktes Gesellschaftssystem. Die Bundesrepublik lässt diese Kompliziertheit erkennen. Sie muss für Uneingeweihte, etwa aus dem Osten, verwirrend wirken. Die Presse läuft Sturm gegen einen Ministerpräsidenten. Die Gewerkschaften drohen mit Streik. Die Bürgerinitiativen marschieren. Alle möglichen Gruppen demonstrieren für ihre Interessen. Die Opposition ist außerdem gegen alles. Das, lieber Herr H., ist eben kein Chaos, wie es DDR-Bürgern erscheinen mag. Das ist die offene Gesellschaft der Bundesrepublik, zu der ich stehe. Genau das nämlich ist Demokratie. Ich meine, die Konflikte sind doch alle real, sie sind auch natürlich. Man muss sich ihnen stellen. In Wahrheit gibt es doch nur die Alternative, sie entweder wie bei Ihnen unter den Teppich zu kehren oder sie offen auszutragen. Ich sehe in der permanenten Bereitschaft unseres Systems zum offenen Konflikt seine größte Stärke. Die Freiheit ist in der Tat riskant. Wer sie wagt, gewinnt aber auch neue Energien. Daran ist ja kein Mangel. Ich meine, die Bundesrepublik steht ziemlich energisch und stabil in der Welt nach 30 Jahren, vielleicht, dass sie schon etwas zu breitbeinig steht. Einschub, Nierentisch und Nylonhemd. Wo war ich stehen geblieben? Nein, nichts mehr von Freiburg im Breisgau schwamm drüber. Der Tag der Gründung dieser Republik gibt auch nichts her. Ich kann mich an ihn nicht besinnen. Wir unten haben das damals gar nicht bemerkt, was uns da geschah an Freiheitsrechten. Die Väter des Grundgesetzes haben das unter sich ausgemacht. Das Volk wurde nicht gefragt. Recht, so sage ich, es war noch nicht reif. Es hätte so viel Freiheiten nicht zugestimmt. Mehrheitlich vermute ich, das Ja der Länderparlamente genügte. Von einem richtigen Bonner Staat war ja auch gar nicht die Rede. Es sollte ja alles nur provisorisch sein. Der Weststaat war nur als Provisorium gedacht. Transitorium, sagte man damals. Sozusagen ein Feldlager, eine Vorausabteilung der Freiheit, bis dann das Reich, das Alte, in Einheit und Freiheit, na ja, die Geschichte geht oft auf krummen Wegen zum Ziel. Der Tag der Währungsreform, ein Jahr vorher, Kopfgeld hieß das. Ich erinnere mich, dass die Leute, obwohl begierig, misstrauisch, ganz ungläubig waren. Die Leute trugen damals noch lange Mäntel, schlapprige, weite Anzüge. Sie sahen ausgemergelt und ziemlich vergrämt aus. Die meisten wirkten mies, irgendwie tückisch. Sie standen in langen Schlangen, sie nahmen die neuen 10-Mark-Scheine, sie warfen das alte Geld mit Gelächter weg. Manche verbrannten die Reichsmark mit Lust und Verachtung. Was soll's, sagten sie. Die neuen sind vielleicht ein halbes Jahr gültig, dann wieder eine Abwertung. Wir kennen die Tour seit 23. Wer konnte damals wissen, dass diese Scheine 30 Jahre später eine der stärksten Währungen der Welt sein würden? Damals stand eher der Morgentauplan zur Debatte. Deutschland sollte ein Kartoffelacker werden, aber dann kam ja der Marshallplan. Mit ihm, so sagen die Fachleute, hat alles begonnen, so wird es wohl sein. Und ich habe eigentlich erst Anfang der 50er Jahre langsam zu leben begonnen. Ich zog nach Baden-Baden, eine heile Stadt, wunderschön. Es war Frühling, es war Mai, in der Lichtenthaler Allee blühten die Kastanien. Mitte Mai 52 habe ich dort beim Südwestfunk als Nachtprogrammredakteur begonnen. Der Franzosensender, sagte man damals, wenig zu beißen, aber viel Geist aus Paris. Ich musste mich bei der Sûreté einer strengen Befragung unterziehen. Alfred Döblin saß im Kreis. Er sah in der graugrünen Uniform eines französischen Oberst irgendwie verloren und etwas komisch aus, ein vertrocknetes Männchen, das nervös, etwas unglücklich wirkte. Sein Genie war ihm nicht auf den Leib geschrieben. Er gab damals eine Zeitschrift, das Goldene Tor, heraus. Ich hatte einiges darin publiziert, das mir half. Jeder Deutsche ist damals nämlich für jeden Franzosen zunächst ein Nazi gewesen. So streng waren damals die Sitten. Jetzt, wo ich das schreibe, kehrt alles wieder. Eine merkwürdige Zeit war das. Man kann es heute nicht mehr verstehen. Ich möchte den Zeitgeist damals fromm nennen. Jedenfalls hier im Badischen roch es irgendwie katholisch aus allen Ritzen. Es ging in der Kultur damals nicht um Politisierung und Polarisation. Es ging immer um Begegnung und Besinnung, um Wandlung und Erneuerung aus dem Geist des Christentums, versteht sich. Auch vom Abendland war viel die Rede, dass tief bedroht zu erneuern sei. Und vor dem Massenzeitalter wurde gewarnt, es verflache und entseele immer mehr das Eigentliche im Menschen. Niemand wusste genau, was das war. Trotzdem kam es darauf an, das Gespräch wurde damals gesucht, die Begegnung gepflegt, der Dialog gefördert. Die Kirchen gründeten ihre Akademien, katholisch und evangelisch. Ich besuchte einige Tagungen, ich schrieb später ein Feuilleton dazu. Es hieß Wagemut am Wochenend, man fand es gewagt, fast zynisch. Ja, ja, so ungefähr ist es gewesen. Ganz andere Dichter hatten damals das Sagen. Bergengrün und Edzard Schaper standen auf dem Programm. An Sonntagen griff man bis zu Eliot oder Claudel empor. Zu Weihnachten oder Ostern gab es Hörspielfassungen von Gertrud von Lefort oder Reinhold Schneider. Die Botschaft des Dichters in heilloser Zeit war zu entziffern. Ja, es war kalter Krieg damals und die Wirtschaft rotierte und wir waren alle so verinnerlicht und schön auf uns selber fixiert. Es war ein merkwürdig introvertierter Provinzialismus, der durch den jungen Rheinstaat Adenauers zog. Machtgeschützte Innerlichkeit hat es später Adorno genannt. Was haben wir eigentlich damals getrieben? Es ging steil aufwärts mit uns, das ist wahr. Es gab alles wieder wunderschön. Wir haben uns Nierentische und Nylonhemden gekauft. Komisch, dass man das Zeug damals schön fand. Die Hemden rutschten abscheulich, aber das Waschen war so bequem. Bügelfrei war eine kleine Revolution. Wir haben Bausparverträge geschlossen, den Führerschein gemacht. Wir haben uns das erste Auto gekauft. Meins war ein schwarzer VW mit Weißwandreifen. Die Weißwandreifen waren der Gipfel des Vornehmen. Und dann machten wir unsere erste Ferienreise in den Süden. Ach, Bella Italia, war das schön. Ich fuhr erst nach Alassio, später nach Florenz. Der Höhepunkt war natürlich Capri, im Nylonhemd durch die blaue Grotte gerudert. Schöner konnte es eigentlich nicht werden. Italien war damals wirklich ein Traum. Damals gab es noch keine roten Brigaden. Niemand schoss einem in die Beine. Im Gegenteil, alle Italiener waren fröhlich, waren faul, lachten immer, servierten den kleinen Espresso mit jener gewissen Eleganz. Des Abends saßen alle Italiener am Meer und sangen Lieder von Amore und so. Ich meine, auch Vico Toriani begann damals von Italien zu singen. Es muss dann schon Ende der 50er Jahre gewesen sein, als Caterina Valente in diesen Chor einfiel. Ciao, ciao, Bambina. Da lag schon ein Hauch von Abschied in diesem zärtlich verschwebenden Ton. Merkwürdig, wie unpolitisch wir damals lebten. An den 17. Juni 1953 zum Beispiel erinnere ich mich nur ungenau. Es gab natürlich auch noch kein Fernsehen. Man musste ins Kino gehen, um den Aufstand in der Zone zu sehen. Dafür aber besinne ich mich sehr genau an den Tag des Mauerbaus. Ich bin damals wieder in Italien gewesen. Es war ja August und Ferienzeit. Wir lagen in Paestum, wir lagen unter den Tempeln Poseidons. Es war heiß und die Grillen zirpten im Gras. Man hörte das Meer rauschen. Es kam ein Junge durch die Tempelruinen gelaufen. Er hatte wohl unseren deutschen Wagen am Eingang gesehen. Der Junge stürmte auf uns zu. Er rief »Signore, grande muro in Berlino« und hielt dann die Hand auf »Cento lire prego«. Damals waren das noch fast 70 Pfennige. Die Botschaft ist ihren Preis wert gewesen. Es war wie ein Paukenschlag, eine Art Urerschrecken. Wir fuhren zurück. Diesmal konnte man alles im Fernsehen sehen. Es kam immer in der verlängerten Tagesschau. Es waren entsetzliche Bilder. Und heute, rückblickend, möchte ich bilanzieren, dieser 13. August 1961 war das eigentliche Ende der 50er Jahre mit all ihren schönen, törichten Illusionen. Es war das wichtigste Datum der deutschen Nachkriegsgeschichte. An diesem Tag wurde nicht nur die deutsche Teilung perfekt, eine Epoche zerbrach, eine ganz andere begann. An einen Revolutionär. Vermutlich werden Sie mich gar nicht kennen, lieber Danny. Seit ich ins Frankfurter Westend gezogen bin, begegne ich Ihnen oft meist im Kettenhofweg. Ich bin dann immer etwas verwirrt. Schon wahr, der Sie einmal waren, sind Sie nun auch nicht mehr. Der Zahn der Zeit hat auch an Ihnen genagt. Die gloriole junge Empörung ist hin. Geblieben ist aber, um Ihren anmutigen, etwas pausbäckigen Barockengelkopf, eine kolossale Afro-Look-Frisur, die sozusagen im milderen rotblonden Abendlicht der Erinnerung noch jetzt von erloschen Bränden zeugt. Lang ist das her. Spötter nennen sie manchmal Barrikadenrentner oder Revolutionspensionär. Ich nicht. Ich habe für die Verlierer im Leben eine viel zu tiefe Sympathie. Ihre Niederlagen sind mir kein Anlass zum heiteren Hohn hinterher. Im Gegenteil, sie machen mich nachdenklich. Ich frage mich auch, sind es wirklich nur Niederlagen gewesen? Als Frankfurter ist man heute mit Revolutionserinnerungen gut dran. Wo immer ich wohnte, ob in der Tönnesgasse oder auf der Zeil, kamen auch sie vorbei mit ihren kolossalen Kohorten, mit ihren schönen Kommunekindern. Ein ungeheures Spektakel war das. Ihr kamt in Zehnerreihen, untergehakt mit Transparenten, mit flatternden Fahnen. Eure Ho Chi Minh-Rufe verblüfften damals die braven Bürger der Stadt, die ratlos waren. Sie blickten etwas dumm und verängstigt aus ihren Fenstern. Na sowas, die Studenten, was ist denn in die gefahren? Tatsächlich war ja in euch was gefahren. Heute ist das nun auch schon wieder Geschichte. Die Zeiten sind stummer und härter geworden. Melancholie, Resignation herrscht. Manchmal spritzt sich einer von euch tot. Manchmal geht hier in Frankfurt auch eine Bombe hoch. So etwas hättet ihr damals nie getan. Es war eigentlich eine schöne Zeit. Ihr wolltet die süße Revolution. Paradise Now hieß eure Parole. Und tatsächlich wart ihr mit euren Kampfslogans, Spruchbändern, Knöpfen und abenteuerlichen Kostümen ja auch eher auf eine fröhliche Provokation aus. Eure Kreativität war bemerkenswert. Es gab komische Käuze, Spaßvögel der Politik unter euch, die jedem Kabarett Ehre gemacht hätten. Die Fantasie an die Macht hieß eine andere Parole. Die Revolution war sehr kunstvoll mit Poesie gemischt. Lang ist das her, nicht wahr? Damals wurde zum ersten Mal jener tiefe Konflikt sichtbar, der die Geschichte dieser Republik bis heute durchzieht. Er hat sich gewandelt, er ist aber nicht ausgestanden. Es begann der Aufstand der Söhne gegen die Welt der Väter. Der Generationsbruch, sagt man. Tatsächlich wart ihr die erste Generation, die in diesem Westdeutschland wirklich zu Hause war. Ihr, nicht wir, waren die Eingeborenen von Trizonesien, wie man damals sagte. Erst nach 1945 zur Welt gekommen, kanntet ihr nichts anderes mehr als die Bundesrepublik. Es war für euch alles selbstverständlich, was für uns noch halb wie ein Wunder war. Es verstand sich für euch ganz von selbst, dass das Verbraucherparadies funktionierte, dass alles im Überfluss da war, die erste Schreibmaschine, das erste Radio, für mich 47. Es war ein abenteuerliches Glück auf dem Schwarzmarkt. Ihr wart des Wohlstandes und der Konsumfülle so sicher, dass ihr sie verachtetet, ja zu hassen begannt. Konsumterror hieß eure Antwort auf die Republik. Die Wohlstandskinder proben den Aufstand, hat man damals gesagt. So war es die ganze Wahrheit. Ich meine, es kam mit euch zugleich eine radikal andere Welt, ein völlig neues Lebensgefühl hoch, das wir so nicht kannten. Es ist ja sehr unwahrscheinlich, dass eine einzige Generation die ganze Wahrheit auf ewig gepachtet hat. Jetzt hattet ihr plötzlich das Sagen, ihr brachtet in diese Republik, die tatsächlich bis dahin nur an Wirtschaft und Wohlstand gedacht hatte, auf einmal moralische Kategorien ein, die die Älteren so nicht gesehen hatten, wie auch. Ihr wart jedenfalls ganz anders. Anders, zottig und grau, im glanzvollen Neonschein, man hat es die neue Sensibilität genannt, ihr wart von einem weltweiten Gefühl moralischer Gerechtigkeit erfüllt, das ganz neu war, Solidarität mit den Unterdrückten der Welt hieß eure Parole. Mein Gott, wenn ich jetzt zurückdenke, vieles ist natürlich konfus und ziemlich chaotisch gewesen, manches war auch nichts als Revolutionsromantik, einiges war aber langfristig gesehen ganz realistisch und hat sich als Wahrheit herausgestellt. Es hatte ja alles 1967 mit den berühmten Demonstrationen gegen den Schah von Persien begonnen. Ich räume ein, auf lange Sicht habt ihr Recht behalten, dann eure endlosen Demonstrationen gegen den Krieg der Amerikaner in Vietnam. Ich war immer auf eurer Seite innerlich, aber eben nicht mehr als innerlich. Die Geschichte hat euch recht gegeben. Ich kann euer Gefühl für eine neue Moral in der Politik, aber auch vor Ort sozusagen vor der eigenen Haustür hier in Frankfurt bestätigen. Die Zerstörung des Frankfurter Westends wurde damals durch eure ziemlich riskanten Aktionen der Hausbesetzungen gestoppt. Ihr seid hart auf Kollisionskurs mit der Polizei gegangen. Wirkungslos war es nicht. Wieder räume ich ein, wenn heute bis in die Parteien und Rathäuser hinein ein neues Bewusstsein für die humane, die lebenswerte Stadt gedrungen ist. Ihr habt die ersten Anstöße dazu gegeben. Ihr habt das Signal gesetzt. Ihr habt viel verändert. Von Niederlagen der Protestgeneration allein kann nicht die Rede sein. Nur in einem, lieber Danny, haben Sie sich getäuscht. Sie haben die inneren Strukturen dieser Gesellschaft falsch eingeschätzt. Sie haben doch all Ihre Aktionen nur in Gang gesetzt, um der Welt den Nachweis zu erbringen, wie autoritär, wie gewalttätig, eben wie faschistisch diese Gesellschaft der BRD im Grunde sei. Es kam euch darauf an, mit all euren Provokationen sozusagen den alten, verstockten Untertanenstaat wieder hochzukitzeln. Brutale Reaktionäre in Bonn wären euch recht gewesen, eben das aber ist euch nicht gelungen, auf diesen braunen Leim ist euch die Republik nicht gekrochen. Sie hat natürlich auch ihre Fehler gemacht. Der Staat musste ja selber erst lernen, auf diese ganz neuen Spielformen der Herausforderung zu reagieren. Und die Serie blutiger Morde und Erpressungen, die dann später die Terroristen begingen, waren ja nun wirklich unfassbar in ihrer brutalen Heimtücke. Sie müssen einräumen, dass die Bundesrepublik alles in allem gesehen ziemlich geschickt und flexibel darauf reagiert hat, Mogadischu zum Beispiel. Obwohl der Geist der Liberalität natürlich Schaden genommen hat, ist hier kein Polizeistaat entstanden. Mit einem Wort, Sie und die Ihren, lieber Danny, haben Revolution gesät, aber Reformen geerntet. So spielt eben ganz ungewollt eine Generation der anderen die Bälle in die Hand. Natürlich haben Sie und die Ihren die Geschichte dieser Republik mitgeschrieben, spiegelverkehrt sozusagen. Schon wahr, ich kann die monotone Beschwörungsformel vom freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, den es gegen jede Zuckung von links zu verteidigen gelte, auch nicht mehr hören. Parlamentarisches Wortgeklingel, leere Begriffshülsen, aber genauso leer ist natürlich ihr dauerndes Faschismusgeschwätz. Die Stärke dieser Republik besteht eben darin, dass sie auf Herausforderungen und Konflikte gerade nicht konservativ mit Angst und Rückzug und schließlich Gewalt reagiert. Sie ist offen, sie ist flexibel und dauernd bereit, sich mit diesem und jenem Problem in Frage stellen zu lassen. Ich halte diese Offenheit für Veränderungen, für das eigentlich Neue in unserer Geschichte. Sie werden es schwer ableugnen können. Hier geschieht dauernd etwas. Etwas wird immer diskutiert und in Frage gestellt. Und dass das Ganze ohne praktische Folgen sei, werden Sie auch nicht behaupten können. Ihre jahrelangen Kampagnen gegen den radikalen Erlass zum Beispiel werden Sie nicht eben als erfolglos bezeichnen können. Jedenfalls in SPD-Ländern ist die Regelanfrage wieder abgeschafft. Ist das keine Veränderung? Im Augenblick erleben wir die Energiedebatte. Das Wort Gorleben sagt alles. Sie können nicht behaupten, dass es sich die Bundesrepublik in dieser Frage leicht mache. Andere Länder wie etwa Frankreich oder die DDR machen es sich leichter. Sie verlieren kein Wort, bauen Atomreaktoren munter weiter, was die ganze Debatte in unserer schmalen Bundesrepublik ohnehin etwas theoretisch macht. Immerhin, ich unterstelle wieder, dass die Jugend, die in dieser Frage mit so viel Vehemenz protestiert, durchaus etwas Richtiges sieht. Es ist eine unheimliche Kraft, auf die sich die Menschheit mit der Kernspaltung eingelassen hat. Wohin wird sie führen? Ich habe kein fundiertes Urteil zur Sache. Ich weiß die Lösung nicht, aber das Problem sehe ich. Und ich sehe das nirgendwo in der Welt, in keinem Staat so offen, so langwierig, so ehrlich nach beiden Seiten, dass für und wider diskutiert wird. Mir scheint das ein Zeichen der Reife für Demokratie. Reiseerfahrungen zuletzt. Der Gedanke an den Tod, er rückt näher. Gesetzt also der Fall, ich würde heute sterben und es gäbe ein jüngstes Gericht und es gäbe einen waltenden Gott, gnädig und gerecht, was wünschenswert, aber höchst unwahrscheinlich ist. Nichts als unser Gefühl für Gerechtigkeit spricht nämlich dafür. Und das ist angesichts der Äonen von Lichtjahren, in denen dieser Kosmos und schließlich sein kleiner Trabant Erde genannt, etwas abkühlte und zu sich selber fand, kurzfristig und grün nicht eben viel. Also ich würde vor diesem Gericht sagen, lieber Gott würde ich sagen, das Beste in meinem Leben waren dann doch die Jahre der großen Reisen, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Dafür habe ich zu danken, den Rest vergessen wir lieber, darüber möchte ich noch etwas sagen. Es war eine schöne Zeit, ich war so erfüllt von Neugier, ich habe viel gelernt, Welthunger trieb mich um, es waren auch Augenblicke reinen Glückes und tiefer Welterfahrung dabei, damals etwa, als ich zum ersten Mal an den Küsten Kaliforniens, es war bei Carmel, den wunderbar weichen Sand spürte und den Pazifik rauschen hörte, oder in Ägypten die Abendstunden am Nil, wenn sich die Sonne müde und blass zu den Toten in Theben West legte, oder die hellen Nächte der Sonnenwende in Kiruna, Nordlappland. Aber das klingt sicher zu kitschig für ein Gericht. So kann man es nicht vortragen. Ich kann es auch einfacher bringen. Ich setze noch einmal an, es ist so gewesen. Schon Mitte der 60er Jahre begann mir Baden-Baden auf die Nerven zu gehen. Das ist doch nicht die Welt, der grüne Salon voll alter, pelzgeschmückter Damen. Das kann doch nicht alles sein, was uns nach Hitler blieb. Diese Unruhe, dieser Drang damals raus, weg, Lust der Veränderung. Sieh dir die Welt endlich an, brich aus. Es war eng und fad geworden vor Ort. Leiden an deutscher Provinz. Ich bin damals weggegangen. Ich zog nach Frankfurt am Main. Ach, war das schön, die ersten Jahre wenigstens. Stadtluft macht immer noch frei. Und von dort bin ich immer wieder aufgebrochen, kam zurück, fuhr wieder weg. Es war eine Art Erdkunde, die ich betrieb. Ich lernte nicht nur die Welt kennen, ich begann auch die Bundesrepublik neu zu erkennen. Nur wer weggeht, kann ja auch heimkehren. Nur wer die Fremde kennt, weiß das Zuhause zu schätzen. Ich will keine großen Worte machen. Ich sage nicht Deutschland, mein Heimatland. Ich sage nur, ich ging gern weg. Ich kam noch lieber zurück. Ein Gefühl von Zuhause stellte sich ein, zuletzt. Was habe ich gelernt draußen? Nein, ich will jetzt nicht auf unser Ansehen in der Welt hinaus, obwohl man es schon registrieren darf. Die Scham und Schande, die Hitler über unseren Namen brachte, ist ausgestanden, soweit so etwas überhaupt möglich ist. Man kann sich mit dem Pass dieser Republik überall sehen lassen. Ach, aus der Bundesrepublik kommen sie. Das löste in Portugal nicht weniger Wohlwollen und Neugier aus als in Finnland. Als ich durch China fuhr, im Zug von Peking nach Hongkong, löste das Wort West Germany bei den Mao-Chinesen dieselbe freundliche Sympathie aus wie bei den Hongkong-Chinesen. Das ist übrigens noch eine eigene Reiseerfahrung. 30 Jahre kommunistischer Propaganda gegen die imperialistische BRD sind ganz folgenlos geblieben. Sie haben in den Köpfen der Menschen eher das Gegenteil bewirkt. Die Menschen in Bukarest oder die in der Sowjetrepublik Estland machen sich weit übertriebene Vorstellungen von uns. Unverändert geht von der westlichen Welt und ihrer freieren Art zu leben eine Faszination aus, die verblüffend ist. Man merkt das natürlich nur, wenn man draußen ist. Wenn man draußen ist, wird alles kostbar. Ein Elektrorasierer, ein paar Jeans, eine Armbanduhr aus der Schweiz. Moskauer Literaturstudenten haben mir einmal für ein Exemplar des Spiegel, das ohnehin schon veraltet war, 20 Rubel geboten. Ja schon, warum soll man es eigentlich nicht zugeben? Wir sind wieder wer in den Augen der Welt. Die deutsche Überheblichkeit und das deutsche Minderwertigkeitsgefühl ist ganz unangebracht. Es ist eine heilsame Normalisierung zu registrieren. Man sollte allerdings auch sehen, wie dieser Wehr eigentlich beschaffen ist. Das Wort Bundesrepublik Deutschland löst in den Augen der Welt nicht die Assoziation Goethe oder Bach aus, auch nicht Thomas Mann oder Heinrich Böll. Geistig haben wir der Welt heute fast nichts zu sagen. West Germany meint Maschinenbau, Elektrotechnik, Stahlwerke, Automobile, vor allem natürlich deutsche Mark. In Bankgeschäften sind wir offenbar klasse. Statistiker haben errechnet, dass die Bundesrepublik die erfolgreichste Staatsgründung der Neuzeit war, ökonomisch gesehen. Die Kulturnation blieb auf der Strecke. Bonn ist eben wirklich nicht Weimar geworden. Der deutsche Geist hat sich zu keinem Adlerflug erhoben. Er hinkt hinterher. Ich registriere das ganz ohne Emotion. Ich bin nämlich der Letzte, der es gut fände, wenn die Welt wieder am deutschen Geiste genäse. Nein, ich will nun nicht mehr auf all das eingehen, was man auch noch nach Hause bringt, wenn man aus der Welt zurückkehrt. Ich will nur festhalten, dass eben dieses Gefühl entstanden ist, ziemlich spät. Soll ich es Zustimmung, Einverständnis nennen? Ich fühle mich heute nicht mehr fremd in dieser Republik. Ich komme zum Beispiel mit dem Auto zurück. Ich bin in Südfrankreich gewesen. Ich rolle mit dem Wagen über die Rheinbrücke zwischen Straßburg und Kiel. Meist geht das ziemlich langsam. Und wenn ich dann die Grenze hinter mir habe, stellt sich dieses Gefühl ein. Der Bundesadler, schwarz auf gelbem Grund, nach links blickend, schreckt mich nicht wie früher. Er sagt mir in ruhigem, ernsten Ton, hier beginnt dein Land bitte, und ich nehme es keineswegs beglückt, schon gar nicht stolz, aber doch zustimmend zur Kenntnis, okay, all right, es hat wohl seine Richtigkeit so. Ich will nicht von Grenzerfahrungen Ost sprechen, etwa bei Helmstedt oder Warta Herleshausen. Grenzübertritte aus der DDR in die Bundesrepublik haben ihr besonderes Aroma, ihre eigene latente Dramatik. Das Gefühl, das ich meine, kenne ich auch vom Frankfurter Flughafen. Ich komme aus Amerika oder Israel zurück. Die Fluggäste werden am Einreiseschalter zur Passkontrolle gebeten. Man steht dann einen Augenblick in der Schlange. Ich zeige meinen Pass vor. Ich sehe, wie der Beamte hinter seinem Desk den Pass blitzschnell prüft, die Elektronik, die testet, schreckt mich nicht, na bitte, ich begegne deinem letzten kritischen Blick, während er mir meinen Pass mit einem sehr knappen Danke zurückreicht, du kannst mir nichts, du kannst mich nicht zurückweisen, ich bin hier zu Hause, dies ist mein Land. Und ich meine, um mehr ging es doch gar nicht in dieser langen Geschichte, die ich hier erzählt habe. Die Ehrlichkeit verlangt, dass man das auch einmal zugibt. Man kann doch leben in dieser Republik und nicht einmal schlecht, beinahe gut. Es ist nicht selbstverständlich für einen deutschen Intellektuellen, in Deutschland zu Hause zu sein. Für mich jedenfalls ist es neu. Ich bin es ganz gern, ein Bürger dieser Republik. Musik.